Willkommen bei Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast für alle, die in der Fitnessbranche arbeiten oder durchstarten wollen. Heute sprechen wir über ein Thema, das lange unterschätzt wurde, aber unglaublich viel Potenzial hat. Für unsere Kundinnen, aber auch für Trainerinnen und Trainer. Es geht um das Thema Fitnesstraining in der Menopause. Und dazu habe ich heute Larissa zu Gast. Hallo Larissa, schön, dass du da bist.
Hallo Ronja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wenn du möchtest, stell dich doch einfach gerne noch kurz vor.
Ja, ich bin Larissa Kettenes. Ich bin seit fast 14 Jahren Dozentin im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sowie der BSA-Akademie. Und meine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Ausdauer, Fitness und Gesundheitstraining.
Dankeschön für die Vorstellung. Du hattest auf dem Aufstiegskongress einen Vortrag zum Thema Fitnesstraining in der Menopause, ein Schlüssel zu beruflicher Leistungsfähigkeit. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was dir dabei auch besonders wichtig war zu vermitteln.
Ja, also zum einen aus wissenschaftlichem, aber auch aus persönlichem Interesse beschäftige ich mich schon länger mit dem Thema Frauengesundheit. Letztes Jahr habe ich ja auf dem Kongress zu Sport in der Schwangerschaft einen Vortrag gehalten. Dann beschäftige ich mich aktuell auch mit dem Hype zum zyklusbasierten Training oder eben jetzt auch Wechseljahre. Das sind alles Themen, die uns Frauen auf eine ganz besondere Weise auch betreffen. Und ich erinnere mich noch genau, als ich das erste Buch einer Pionierin auf dem Gebiet der Wechseljahre in den Händen hielt. Und mir kamen damals zwei Fragen in den Kopf. Zum einen, wovon redet diese Frau eigentlich? Und zum anderen, warum weiß ich davon nichts? Denn ich beschäftige mich zwar seit Jahren schon auch wissenschaftlich mit dem Thema Gesundheit und Training, kümmere mich aber auch persönlich sehr penibel um meine eigene Gesundheit, nehme es zum Beispiel auch sehr ernst mit Vorsorgeuntersuchungen. Und da hat man bislang wenig von den eigenen Ärzten auch gehört, auch gerade wenn ich vielleicht noch aussehe wie 20, aber die Wechseljahre sind auch für mich bald ein Thema. Und deswegen war ich, wie gesagt, auch überrascht, wie wenig Wissen da einfach da ist, weil eben auch kein Aufklärungsgespräch stattfindet, wie zum Beispiel bei einer Teenagerin vor der Pubertät. Und das Thema hat für mich dann auch, wie gesagt, eine persönliche Komponente bekommen. Ganz interessant zum Beispiel, dass auch in den letzten Wochen gerade im Hinblick auf meinen Kongressvortrag auch viele Frauen auf mich zugekommen sind, Kolleginnen, Freundinnen, Bekannte. Sie waren zum einen begeistert, dass ich mich dem Thema annehme, dass ich dieses Thema aufgreife. Und viele haben mir daraufhin auch ihre persönlichen Erfahrungen geschildert, ihre Beschwerden, aber auch ihren Ärger darüber, dass einfach wenig Wissen dazu vorhanden ist, auch unter Fachleuten. Und das ist ja schon fast schockierend, denn wie die Zahlen und Fakten auch belegen, die Wechseljahre sind kein Randthema, denn sie betreffen jede Frau früher oder später.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt schon gesagt, du hast letztes Jahr über das Thema Sport in der Schwangerschaft gesprochen. Das Thema Frauengesundheit generell ist dir auch sehr wichtig. Was war dir denn jetzt dieses Jahr besonders wichtig zu vermitteln beim Thema Sport in der Menopause?
Also zunächst war mir wichtig, Bewusstsein zu schaffen, also Bewusstsein für ein Thema, das aus meiner Sicht zu den bedeutendsten Themen der Frauengesundheit in der zweiten Lebenshälfte gehört. Viele Frauen leiden in dieser Zeit unter zahlreichen Symptomen und Beschwerden. Es werden ca. 34 Symptome mit den Wechseljahren in Zusammenhang gebracht und oft wissen sie gar nicht, dass diese mit diesen hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren zusammenhängen und schon lange vor dem Ausbleiben der Periode auftreten können. Und diese Beschwerden, die dauern auch manchmal Wochen, Monate, Jahre lang an. Das beeinflusst natürlich Lebensqualität und Leistungsfähigkeit dieser Frauen massiv, privat, aber auch beruflich und stellt darüber hinaus auch großes gesundheitliches Risiko dar. Mir war also wichtig, Transparenz zu schaffen und den Leidensdruck vieler Frauen sichtbar zu machen, den sie oft auch still mit sich tragen. Gleichzeitig wollte ich aber auch aufklären mit Zahlen und Fakten, die zeigen, welche Tragweite dieses Thema wirklich hat. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass rund 7,5 Millionen berufstätige Frauen sich aktuell in Deutschland in den Wechseljahren befinden. 8 von 10 haben körperliche und psychische Beschwerden. Ein Viertel dieser Frauen reduziert ihre Arbeitszeit und jede dritte war schon einmal krankgeschrieben wegen Wechseljahressymptomen. Dann zeigt das, wir sprechen hier nicht nur über ein individuelles Thema, sondern auch über ein gesellschaftliches und auch ein wirtschaftliches. Eine Studie der HWR Berlin beispielsweise hat auch erstmals berechnet, dass sich die volkswirtschaftlichen Kosten in Deutschland jährlich auf rund 9,4 Milliarden Euro bzw. 40 Millionen verlorene Arbeitstage belaufen. Und was mir auch natürlich wichtig war, ich wollte mit Mythen aufräumen. Viele haben ja gar keine Vorstellung, was das überhaupt ist. Die stellen sich unter Wechseljahren ein paar Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen vor. Und das ist de facto falsch und es ist de facto auch nicht so, wenn die Symptome nachlassen, dass man dann sagen kann, oh, ich bin durch mit allem, das Leben ist wieder so, wie es war, es geht wieder wunderbar so weiter. Das ist de facto eben falsch, weil nach der Menopause, in dieser Postmenopause, ein chronischer Hormonmangel vorhanden ist und Experten sagen auch, dass hier die Grundlage für ganz, ganz viele Krankheiten des Alters gelegt werden. Und der letzte Punkt, der mir sehr wichtig war, war, dass ich die physiologischen Veränderungen verständlich machen wollte, was im Körper passiert, warum überhaupt diese zahlreichen Symptome entstehen und vor allem, was man tun kann, um aktiv gegenzusteuern, beziehungsweise was man insbesondere auch als Trainer im Kontext Fitnesstraining tun kann.
Ja, das waren sehr viele Infos, aber tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass das auch so ein großes Thema ist. Von daher ist es auch gut, dass wir heute darüber sprechen und dass du auf dem Aufstiegskongress dir das Thema ausgesucht hast und darüber eben oder dafür ja auch Aufmerksamkeit dann geschaffen hast. Ja, du hast gesagt, das Thema Frauengesundheit wurde auch in der Wissenschaft lange Zeit auch vernachlässigt. Was hat sich denn da in den letzten Jahren geändert?
Also es hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Lange Zeit wurde in der Forschung vor allem der männliche Körper als Norm betrachtet. Die Frauen galten eher als zu komplex, aber genau das hat sich geändert. Heute verstehen wir, dass gerade diese hormonellen Unterschiede keine Störfaktoren sind, sondern entscheidende biologische Variablen. Und immer mehr Studien untersuchen ganz gezielt weibliche Lebensphasen vom Zyklus über Schwangerschaft bis hin zu Wechseljahren und vor allem auch, wie sportliche Aktivität diese Phasen beeinflusst. Also Frauengesundheit ist heute kein Tabu oder Nischenthema mehr. Es wird offen diskutiert in der Gesellschaft, in Unternehmen und auch in der Wissenschaft.
Ja, du hast eben auch schon angesprochen, es sind insgesamt 34 Symptome, die da auftreten. Welche sind das denn? Also was kann man sich da darunter vorstellen und was bedeutet das auch konkret fürs Training?
Also wenn ich jetzt alle 34 Symptome hier näher erläutern würde, dann würde das schon den Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Also zunächst muss man mal klar verstehen, dass die Wechseljahre keine plötzliche Zäsur sind, sondern ein längerer, oft jahrzehntelanger Prozess mit mehreren Phasen. Und wenn man sich jetzt die Beschwerden und Symptome anschaut, muss man sich auch die verschiedenen Phasen erstmal anschauen. Beziehungsweise ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Es fängt schon mit der Begrifflichkeit Menopause an, was oft gleichgesetzt wird mit Wechseljahre. Also Menopause, der Begriff ist letztendlich nichts als der Zeitpunkt der letzten Regelblutung, wenn 12 Monate lang keine weitere Blutung mehr folgt. Das heißt, wenn nach 11 Monaten nochmal eine Periodenblutung einsetzt, dann ist die Frau noch nach Definition noch nicht in der Menopause. Vor der Menopause, also wenn 12 Monate keine Periode mehr folgt, haben wir die Prämenopause und die Perimenopause, wo es zu einem Abfall bzw. zu starken Schwankungen der Hormone kommt. Und die relevanten Hormone sind hier vor allem Östrogen, Progesteron und Testosteron. Solange diese Hormone sich in Balance halten bzw. in ihrer normalen Konzentration zyklusbedingt natürlich verhalten, dann läuft bei der Frau eigentlich alles so wie am Schnürchen. Aber wir haben in der Prämenopause schon einen ersten Abfall der Hormone, vor allem einen Abfall des Progesterons. Um jetzt die Beschwerden nachvollziehen zu können, muss ich ganz kurz ausholen, welche Aufgaben die Hormone überhaupt im Körper auch haben, weil ich denke, das ist vielen gar nicht so bewusst. Zum Beispiel das Östrogen ist weitaus mehr als jetzt nur ein geschlechtsspezifisches Hormon. Östrogen wirkt quasi in jeder Zelle des Körpers und So ziemlich jedes Organ im Körper der Frau hat Rezeptoren für Östrogen. Zum Beispiel stärkt Östrogen Muskeln und Knochen. Das heißt, Östrogen hemmt den Knochenabbau, fördert den Knochenaufbau, Stichwort Osteoporose. Es stärkt die Muskelkraft und Regeneration. Dann schützt Östrogen das Herz-Kreislauf-System. Es gibt zahlreiche Studien, die einen ganz starken kardioprotektiven Effekt des Östrogens auch nachweisen. Dann beeinflusst Östrogen das Nervensystem und steuert über Neurotransmitter Serotonin und Dopamin, das heißt Stimmung, Antrieb und Emotionen. Und es wirkt vor allem auch auf den Stoffwechsel, verbessert die Insulinsensitivität und fördert auch die günstige Fettverteilung. Nicht zu vergessen auch die Wirkung des Östrogens im Gehirn. Eine wichtige Rolle für Konzentration, für Gedächtnis, Schlaf und auch Schutz vor degenerativen Erkrankungen. Das eben schon angesprochene Progesteron ist ein Hormon, das nach dem Eisprung gebildet wird. Das ist ein Umstand, der dann auch in den Wechseljahren zum Tragen kommt. Zunächst hat Progesteron auch eine geschlechtsspezifische Wirkung, denn es sorgt dafür, dass in der zweiten Zyklushälfte alle Voraussetzungen für die Einnistung einer befruchteten Eizelle geschaffen werden, sodass in der Folge eine intakte Schwangerschaft entsteht. Darüber hinaus hat Progesteron aber noch andere Wirkungen. Es wirkt nämlich über Rezeptoren im Gehirn beruhigend, schlaffördernd und angstlösend. Das letzte Hormon, was wichtig ist, ist das Testosteron, ein Hormon, das für den Muskelaufbau, Grundumsatz, aber auch für Libido, Entscheidungsfreudigkeit und Durchsetzungsvermögen relevant ist. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Phasen. Was passiert nun in der ersten Phase der Wechseljahre, in der Prämenopause? Nun, die Eizellreserve der Frau ist begrenzt. Das heißt, gerade zum Ende der fruchtbaren Jahre hin wird auch die Qualität der Eizellen schlechter. Das heißt, es gibt immer wieder mal Zyklen, in denen es zu gar keinem Eisprung kommt oder auch zu einem qualitativ schlechten. Das Ganze beginnt schon so ab Mitte 30. Was ist die Folge? Es gibt immer wieder Zyklen, in denen dann auch kein Progesteron gebildet wird oder nur sehr wenig, denn kein Eisprung, die Folge ist kein Progesteron. Die Konsequenz ist nun, dass dieses eben schon angesprochene Gleichgewicht der Hormone Östrogen, Progesteron und Testosteron aus der Balance gerät. Und das führt dann zu einer sogenannten Östrogendominanz und die ersten Beschwerden treten auf. Das heißt, verstärkte prämenstruelles Syndrom beispielsweise, Stimmungsschwankungen, erste Schlafprobleme, Muskelgelenkschmerzen. Die Prämenopause geht dann so fließend über in die Perimenopause, also Perimenopause, die Phase vor der eigentlichen Menopause. Da kommt es dann zu extremen Schwankungen des Östrogens. Und das Ganze kann sich 5 bis 10 Jahre auch hinziehen. Das heißt, 5 bis 10 Jahre vor der eigentlichen Menopause, wo extreme Symptome, auch Hitzewallung, die ja sehr hinreichend auch bekannt sind, die Schlafstörungen, die Schweißausbrüche etc., die können da richtig Fahrt aufnehmen. Wichtig zu wissen, und ich denke, das ist den wenigsten bekannt, ist, dass auch in dieser Phase das Herz-Kreislauf-System Veränderungen durchmacht. Und zwar das Risiko für Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen steigt an, weil eben dieser schützende Effekt des Östrogens nachlässt. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass auch gerade hin zur Menopause das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dem Risiko der Männer, dass sich das angleicht. Und im Übrigen sterben auch 3-mal mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Brustkrebs. Dann sinkt im Muskel- und Knochensystem die Muskelmasse, die Knochendichte nimmt ab. Das Risiko für Osteoporose steigt an. Und was ich einen extrem interessanten Umstand empfinde, was ich als sehr, sehr spannend empfinde, ist die Tatsache, dass Experten herausgefunden haben, dass bei vielen Frauen Muskel- und Gelenkschmerzen eigentlich eines der Hauptsymptome der Wechseljahre darstellt, noch vor Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Dann nicht zu vergessen die Beschwerden, die sich durch die Veränderung im Stoffwechsel ergeben. Es kommt durch das Absinken des Energieverbrauchs, durch eine Verringerung der Fettoxidation auch zu einer Umverlagerung des Körperfett hin zu einer Einlagerung von viszeralem Bauchfett, also viszerales Bauchfett, das eben nicht nur ein ästhetisches Problem ist, sondern besonders gewebsaktiv ist und Entzündungsstoffe produziert, die wiederum Diabetes mellitus, Arteriosklerose oder sogar auch Krebs begünstigen können. Abschließend nicht zu vergessen auch die psychischen Veränderungen, die auch zu einem enormen Leidensdruck führen können. Also diese Stimmungsschwankungen, die erhöhte Reizbarkeit, die hat auch ganz ungeahnte Kräfte, depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme oder das, was viele auch als Brain Fog bezeichnen. Das Gefühl, dass der Kopf einfach nicht so klar arbeitet wie früher, was vor allem dann auch natürlich im beruflichen Kontext zu Problemen führen kann. Ja, dann kommt die Phase der eigentlichen Menopause. Auch hier können die Symptome wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit nochmal an Intensität zunehmen. Und was viele jetzt auch fehlinterpretieren, sie denken, oh, die Periode ist jetzt vorbei, Menopause geschafft, man ist quasi durch, alles ist ja wieder im Lot. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn in der Postmenopause lassen zwar die Beschwerden oftmals nach, aber die Hormonspiegel bleiben dauerhaft niedrig. Man spricht hier auch von einem chronischen Hormonmangelzustand. Und Experten behaupten, wie gesagt, dass hier der Grundstein für viele spätere Erkrankungen gelegt wird, von Osteoporose über Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Stoffwechselerkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen.
Ja, also Hitzewallungen, das ist ja so ein klassisches Symptom, woran jeder eigentlich bei Menopause denkt. Aber du hast es ja gerade aufgezählt, es gibt ja so viel mehr. Und mir war auch gar nicht bewusst, dass die Hormone auch so viele unterschiedliche Rollen haben, so viele unterschiedliche Funktionen einnehmen. Und dass dann eben mit diesem Hormonmangel, dann mit diesem chronischen Hormonmangel, die Probleme natürlich dann auch, oder dass das so die Basis auch für diese Probleme dann sind. Dein Thema war ja auch die berufliche Leistungsfähigkeit. Ne? Du sprichst es an mit Brain Fog und diese ganzen Themen. Und das eventuell oder ja, das Krafttraining oder generell Training dabei helfen kann. Vielleicht kannst du jetzt gerade bei dem Punkt nochmal einsteigen. Also wie hilft das Training dabei?
Also zunächst, da sind wir ja an dem Punkt der Interventionen. Was kann man eigentlich aktiv tun? Also wichtig ist schon mal, dass man sich nicht einfach nur ergeben muss. Also dieses Augen zu und durch, was im Übrigen oft geraten wird, das ist de facto falsch. Das muss man nicht einfach so über sich ergehen lassen, die Jahre mit diesen vielen Symptomen und Beschwerden. Im Übrigen vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, nicht alle Frauen haben diese Vielzahl, diesen Blumenstrauß an Symptomen und Beschwerden. Nichtsdestotrotz geraten auch die Frauen, die vielleicht wenig Symptome oder auch gar keine Symptome haben, in diesen chronischen Hormonmangel. Also das muss man auch nochmal klar sagen. Wenn wir jetzt bei den Interventionen sind, ist es wichtig zu verstehen, dass das ein komplexes Konstrukt ist. Und am Anfang muss man klar sagen, kann ich nur jeder Frau wünschen, dass sie einen guten Arzt, einen guten Gynäkologen an der Hand hat, der auch mit seinem Wissen nicht mehr in den 1990er Jahren stehen geblieben ist, sondern auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der Forschung ist. Stichwort auch bioidentische Hormone. Und vor allem auch die Frauen mit ihren Beschwerden und Symptomen ernst nimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genauso wichtig, wenn wir an dem Punkt Intervention sind, ist natürlich der Baustein Ernährung. Das darf man nie außer Acht lassen. Das gehört natürlich immer auch dazu. Jetzt zur Rolle von Bewegung. Also Bewegung spielt ja grundsätzlich in jeder Lebensphase eine ganz essentielle Rolle. Das ist ja grundsätzlich auch nichts Neues. Das Spannende ist nun, also die spannende Frage ist nun, ob Bewegung, sportliche Aktivität und auch Fitnesstraining gerade in dieser Lebensphase der krassen Hormonschwankungen beziehungsweise auch in der Phase des chronischen Hormonmangels effektiv ist. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, wir haben nun eine Frau vor uns, die vielleicht enorme Beschwerden hat, diesen Schlafmangel, Hitzewallungen, Schmerzen in Muskelgelenken, auch Gewichtszunahme. Eine Frau, die vielleicht auch das Gefühl hat, dass sie nicht mehr sie selbst ist, dass ihr Körper nicht mehr ihr gehört. Das hört man auch immer wieder in Erzählungen. Und zum anderen hat sie auch große gesundheitliche Risikofaktoren mit den Veränderungen der Stoffwechselaktivität, der Entwicklung von diesem viszeralen Bauchfett und dem gestiegenen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da sind die Studien tatsächlich sehr vielversprechend. Sie zeigen nämlich eindeutig, dass regelmäßige sportliche Aktivität auch gerade in Wechseljahren positive Effekte hat. Also positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System, auf den Stoffwechsel und auch die Ausschüttung von Serotonin und Endorphin fördern. Also genau die Stoffe, die für Wohlbefinden, Energie und innere Ruhe sorgen. Darüber hinaus ist Fitnesstraining ja auch der stärkste Stimulus, gerade um altersbedingten Muskelabbau zu stoppen oder auch sogar umzukehren. Und das wirkt sich dann auf die gesamte Leistungsfähigkeit aus, körperlich wie geistig. Das heißt, Fitnesstraining spielt also eine sehr große Rolle. Man kann sagen, ein Schlüssel, um körperlich und mental in Balance zu bleiben. Und wer sich körperlich stark, ausgeglichen, energiegeladen fühlt, der kann auch natürlich im Berufsleben klarer denken, ist belastbarer und kann auch selbstbewusster auftreten. Und was viele auch unterschätzen, sportliche Aktivität wirkt sofort. Also das merkt man ja oft selbst. Nach einer Trainingseinheit verändert sich die Stimmungslage, die Durchblutung des Gehirns wird angeregt und die kognitive Leistungsfähigkeit gesteigert.
Ja, das stimmt. Also das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Wenn man mal den Kopf voll hat und einfach nicht gedanklich abschalten kann, dann tut so eine Stunde im Fitnessstudio doch ganz gut und man fühlt sich danach direkt viel besser. Gibt es vielleicht bestimmte Trainingsformen, die in dieser Lebensphase besonders gut geeignet sind?
Also ich denke, es gibt jetzt nicht die eine Trainingsform für Frauen in den Wechseljahren. Das ist natürlich auch immer vom Typ abhängig, von den Präferenzen, was einem auch selber Spaß und Freude bereitet. Aber es gibt bestimmt gewisse Trainingsbausteine, die in dieser Lebensphase ganz besonders wertvoll sind. Und da steht natürlich an erster Stelle ganz klar das Krafttraining. Studien zeigen auch hier, dass gerade in den Wechseljahren und auch in der Zeit der Postmenopause regelmäßiges Krafttraining, klar, Muskelaufbau, Knochengesundheit, was wir alle schon so kennen, psychisches Wohlbefinden steigert, aber auch vor allem zu einer signifikanten Reduktion dieses abdominalen subkutanen Fettgewebes, aber auch vor allem eben des sehr gesundheitsgefährdenden viszeralen Fettgewebes führt. Und dann natürlich Ausdauertraining, also gerade Ausdauertraining, sowohl auch nach der extensiven Dauermethode bis hin zu hochintensiven Methoden, wirkt positiv auf die Reduktion von Körpergewicht und eben diesen ganzen Parametern, die auch dann dieses gesundheitliche Risiko mit sich bringen. Außerdem hilft es natürlich, Stresshormone wie Cortisol zu regulieren. Was sich auch in Studien gezeigt hat, dass besonders effektiv die Kombination ist aus Kraft- und Ausdauereinheiten. Und ergänzend sicherlich auch noch der Punkt Beweglichkeit und Koordination. Yoga, du hast es schon angesprochen, Pilates, Mobility-Training verbessern nicht nur die Beweglichkeit, sondern auch das Körperbewusstsein und eben die Stressregulation. Und viele Frauen berichten, dass diese Einheiten ihnen helfen, auch besser zu schlafen, ruhiger zu werden, gelassener mit diesen körperlichen Veränderungen umzugehen.
Das Thema ist ja, wie du schon gesagt hast, wurde die ganze Zeit etwas vernachlässigt. Wird jetzt aktuell vielleicht auch dann nochmal bekannter oder es wird jetzt drüber gesprochen vermehrt. Was denkst du denn, was Trainer und Trainerinnen im Fitnessstudio auch machen können?
Ja, also auf diese typischen Beschwerden wie Schlafprobleme, Hitzewallungen und auch Energiemangel. Ne, das war ja genau die Frage, genau. Also bei Schlafmangel hilft es sicherlich, die Trainingseinheiten so zu planen, dass sie den Körper nicht zusätzlich stressen. Also lieber morgens und vielleicht am frühen Nachmittag trainieren. Wenn es natürlich nur abends möglich ist, intensive Einheiten eher vermeiden am Abend, weil hohe Intensitäten am späten Abend die Cortisolausschüttung nochmal begünstigen und damit bei Schlafproblemen eher kontraproduktiv sind. Gleichzeitig wissen wir aus verschiedenen Studien, dass besonders Ausdauertraining mit moderater Intensität langfristig die Schlafqualität deutlich verbessert. Bei den Hitzewallungen, also bei den vasomotorischen Symptomen, Da ist man sich noch nicht so ganz einig, wie die Trainingsmethoden konzipiert werden sollten, wie das Training konzipiert werden sollte. Allerdings wird in einigen Studien zu moderater körperlicher Aktivität geraten, die dann vor allem Dauer, Häufigkeit und Intensität von beispielsweise Hitzewallung reduzieren soll. Und bei Energiemangel sollten die Trainer darauf achten, dass das Training zwar fordernd ist, also wir brauchen schon auch immer trainingswirksame Reize, aber nicht überfordernd. Also Qualität vor Quantität, 2 bis 3 kürzere Einheiten kombiniert mit ruhigeren Tagen, zum Beispiel dann mit Yoga, Mobility oder auch Spaziergängen wirken nachhaltiger als ständiges Vollgas.
Okay, und gibt es da auch Trainingsmythen oder so typische Fehler, die immer wieder gemacht werden?
Also ich denke, der größte Fehler ist natürlich der, dass man gar nichts tut. Also ich bin jetzt in den Wechseljahren und das sind Jahre der Schonung, dass man in völlige Inaktivität dann rutscht. Natürlich ist es sinnvoll, in Phasen, in denen man sich sehr erschöpft fühlt, das Training auch anzupassen. Aber wie gesagt, Schonung im Sinne von Inaktivität ist absolut kontraproduktiv. Der Körper braucht Trainingsreize, um auch diese hormonellen Veränderungen auszugleichen. Und genauso kontraproduktiv ist sicherlich das Gegenteil, ein fanatisches Abspulen von Trainingsplänen. Training darf fordern, es soll auch fordern, muss sich aber auch immer gut anfühlen. Und wenn Frauen das verstehen, verschwindet auch der Leistungsdruck und es entsteht ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich gestalte meinen Körper, ich begleite meinen Wandel aktiv. Einer der größten Mythen ist nach wie vor noch, ich muss nur Ausdauer trainieren, um fit zu bleiben. Was Frauen wirklich brauchen, das haben wir ja auch schon angesprochen, ist ganz klar Krafttraining, gezieltes Krafttraining und auch hier die Bandbreite von Hypertrophietraining bis Maximalkrafttraining, insbesondere auch Impactbelastungen. Ich meine, die zahlreichen positiven Effekte sind ja hinreichend auch bekannt. Und ein weiterer häufiger Fehler ist oft, dass viele Frauen zu einseitig trainieren. Sie konzentrieren sich dann auf eine Sportart oder auf zum Beispiel nur Joggen, aber das Zusammenspiel ist immer wichtig. Also Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Entspannung, diese ganzheitliche Trainingskonzeption, die ist doch sehr wichtig.
Ja, das macht es ja auch abwechslungsreich. Also es wird dann auch nicht langweilig.
Ja, genau.
Das kommt noch dazu. Wir hatten das schon angesprochen. Viele Frauen stehen ja in dieser Lebensphase beruflich auch mitten im Leben. Und wie kann Fitnesstraining dabei helfen, auch die Leistungsfähigkeit und mentale Stärke zu erhalten?
Ja, mentale Stärke zeigt sich ja vor allem dann, wenn wir durch Krisen oder auch herausfordernde Phasen gehen. Und genau das sind die Wechseljahre für viele Frauen. Eine herausfordernde Phase des Umbruchs, manchmal auch der Neuorientierung. Es ändert sich auch oftmals im familiären Kontext einiges. Die Kinder werden groß, sind vielleicht schon aus dem Haus. Das heißt, man muss hier sich komplett neu aufstellen. Und hier kann Fitnesstraining tatsächlich zu einem echten Anker werden. Es ist nämlich weit mehr als nur Muskelaufbau, Kalorienverbrauch. Es stabilisiert auch das mentale Gleichgewicht. Das heißt, es hilft beim Stressabbau, setzt die Glückshormone frei, stärkt das Körperbewusstsein. Und auch diese alte Weisheit, mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, bewahrheitet sich mit Sicherheit auch in dieser Lebensphase. Und wenn wir über Leistungsfähigkeit und mentale Stärke sprechen, dann sprechen wir im Grunde auch über Selbstwirksamkeit. Und Fitnesstraining gibt Frauen in dieser Lebensphase das Gefühl, wieder aktiv Einfluss zu haben auf den eigenen Körper und auf das eigene Wohlbefinden.
Ja, ein anderes Thema vielleicht in Bezug auf Fitnesstraining beziehungsweise generell im Fitnessstudio. Was denkst du denn, wie wichtig ist es, dass auch Trainer und Trainerinnen das Thema eventuell aktiv ansprechen, weil viele Frauen sich dessen ja eben gar nicht so bewusst sind, dass das so komplex ist. Und wie kann man das auch sensibel und kompetent rüberbringen?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage und ich denke, da heben sich auch kompetente, gute Trainer von anderen eben ab. Wenn sie das Thema nämlich mit Fachwissen, Offenheit, aber auch Sensibilität ansprechen, dann holen sie Frauen aus einer Unsicherheit heraus. Also sie signalisieren quasi, das, was du erlebst, ist normal und du kannst aktiv etwas tun. Und Im Übrigen kann auch ein guter Trainer Druck rausnehmen und vor allem auch mit seinem Fachwissen dann Erklärungen liefern, wenn sich vielleicht auch Frustrationen einstellen, weil die Effekte des Trainings vielleicht stagnieren oder sich auch gewünschte Veränderungen nur langsam aufgrund dieser hormonellen Veränderungen eben einstellen. Gleichzeitig ist natürlich entscheidend, wie man die Kommunikation auch gestaltet. Es geht nicht Frauen darum, wie Außerirdische zu behandeln, sondern eben sie zu begleiten. Das heißt, das Gespräch sollte respektvoll, ressourcenorientiert und niemals bewertend sein, sondern eher so in der Art und Weise, dieser Lebensphase verändert sich dein Körper. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir dein Training so gestalten, dass du dich stark und wohl fühlst. Und wenn Trainer das verstehen und empathisch umsetzen, dann entsteht etwas ganz Wertvolles, nämlich ein Trainingsraum, in dem sich Frauen nicht mehr für ihre Beschwerden rechtfertigen müssen, sondern sich verstanden und gestärkt fühlen.
Kommen wir vielleicht zum Thema, was kannst du denn Trainerinnen und Trainern mitgeben? Also was wäre das, wenn du sagen würdest, wie können sie Frauen in der Lebensphase wirklich unterstützen?
Also gute Trainer, wie ich eben auch schon angedeutet habe, kombinieren einfach Wissen mit Feingefühl. Also der Frau das Gefühl geben, es ist völlig okay, es ist eine Phase deines Lebens, die wir auch jetzt aus der Tabuzone herausholen, weil wie gesagt, jede Frau wird irgendwann in diese Phase kommen. Gute Trainer schaffen also Vertrauen, indem sie auch zuhören, aber auch auf Signale achten, zum Beispiel bei Schlafproblemen, bei Leistungsabfall, bei Gewichtszunahme oder auch bei Stimmungsschwankungen nehmen sie ihre Kundinnen ernst und bieten dann auch behutsam an, zum Beispiel das Training entsprechend anzupassen. Und ich finde, es geht auch um Empowerment. Das heißt, wenn Frauen zum einen verstehen, was in ihrem Körper passiert, auf der anderen Seite, wenn sie auch erleben, dass sie mit Fitnesstraining aktiv Einfluss nehmen können, dann verändert das auch ihr Selbstbild. Deshalb ist es wichtig, dass Trainer nicht schweigen, sondern den Mut haben, das Thema mit Kompetenz und Empathie anzusprechen. Denn damit schaffen sie nicht nur besseres Training, sondern auch echte Lebensqualität.
Ja, das ist ja auch dann so, dass die Frauen, die wirklich sich aktiv damit beschäftigen, auch mit den Trainern sprechen und wirklich auch Unterstützung bekommen, dann auch zufriedener letztendlich dann aus dem Fitnessstudio rausgehen. Ne? Also
absolut.
Das ist ja dann auch nochmal eine Win-Win-Situation. Vielleicht noch als Abschlussfrage, was war denn, um nochmal auf den Aufstiegskongress zurückzukommen und deinen Vortrag, weil darum ging es ja letztendlich auch, was war denn da dein schönster Moment oder vielleicht auch deine wichtigste Erkenntnis?
Also mein schönster Moment, das kann ich so rückblickend vergleichen mit meiner aktiven Zeit als Leistungssportlerin. Ich war ja Leichtathletin und das kann man so vergleichen nach Vorbereitungszeit, wenn man dann wirklich ins Stadion durfte, wenn man im Startblock war und der Startschuss fiel und man durfte endlich die Leistung abrufen, für die man hintrainiert hatte. Das war so ähnlich jetzt auf dem Aufstiegskongress, als ich dann endlich auf der Bühne stehen durfte und all das Wissen auch dann präsentieren durfte. Das war schon ein ganz toller Moment. Auf der anderen Seite, es waren eigentlich zwei schöne Momente, war natürlich auch das danach sehr wertvoll, das Feedback der Kongressteilnehmer, der Zuhörer, die den Vortrag gehört haben, mit denen ich mich dann auch noch in der Speakers Corner austauschen durfte. Und wie gesagt, da die Begeisterung auch zu hören und ja, insgesamt mit denen nochmal in den Austausch zu kommen, das war auch wirklich sehr, sehr schön.
Dann vielen Dank für deinen ganzen Input zu dem Thema. Also das ist wirklich vernachlässigt und deshalb ja jetzt auch umso wichtiger, dass du ja auf dem Aufstiegskongress drüber gesprochen hast und auch hier im Podcast. Also danke nochmal für die Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wenn du jetzt als Trainer oder Trainerin Lust hast, dein Wissen zu vertiefen, nimm dir diese Folge vielleicht einfach als Inspiration mit. Und ansonsten kann ich natürlich unseren Aufstiegskongress nochmal für nächstes Jahr gerne ans Herz legen. Der findet am 9. und 10. Oktober 2026 statt. Vielleicht gibt es dann ja nochmal ein neues Thema von dir. Mal schauen. Wer sich auch vielleicht für einen Lehrgang an der BSA-Akademie interessiert, der kann sich auch gerne jederzeit an uns wenden und uns schreiben. Ansonsten verlinke ich dazu auch gerne nochmal in den Shownotes und an der Stelle würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.